Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Irgendwann ist selbst die Tennissaison zu Ende, aber irgendwie auch wieder nicht, weil bei Instagram zum Beispiel alle sind auf den Malediven, alle, nur nicht der Tennisprophet Andreas Dürrö, weil der ist in Wien. Servus, Andi.
Servus, du hast wieder mal den Knopf gedrückt und da fällt mir gleich ein großes Wortspiel ein zur Bitte. Formel 1. Jens N. Button. Also Jens drückt den Button quasi. Das war einmal der Begrüßungsschmäh, daraufhin sind alle Hörerinnen und Hörer weg. Aber ich glaube, die werden auch nicht auf den Malediven sein. Servus, lieber Jens, und hallo zu Hause. Wir wären ja auch nicht einander am Schoß gesessen, so wie der Zverev und der Sinner, wenn wir dorthin geflogen wären, glaube ich.
Finde ich sehr erstaunlich. Geht da nur ein Flieger in diese Richtung? Gibt es da keine privaten? Oder ist es zu weit für einen Privatflieger? Ich weiß es ja nicht, wie die Herren, für die es nicht recht, sondern komplett wurscht ist, wie viel etwas kostet, wie die gemeinsam reisen. Aber die haben sich jetzt echt oft gesehen, muss da mal überlegen. Der Sinner und der Zverev haben sich das ganze Jahr über nicht getroffen auf der ATP-Tour nach dem Finale von den Australian Open. Dann haben sie in Wien gegeneinander gespielt. Dann haben sie die nächste Woche in Paris gegeneinander gespielt. Und bei den ATP-Finals gegeneinander gespielt. Immer hat der Janik gewonnen. Und jetzt fliegen sie gemeinsam in Urlaub. Das ist auch schön. Gemeinsam getrennt in den Urlaub. Das ist herrlich.
Das ist super, ja. Und ich habe gesehen, irgendwo anders habe ich gesehen, den Herrn Juan Martin Del Potro, der ja leider früh beenden musste, verletzungsbedingt seine Karriere. Der ist irgendwo mit Nocker den Alcaraz aufeinander getroffen, auch auf Social Media. Ich habe mich jetzt nicht erinnert, wo.
Ja. Die Probleme der Weltelite im Tennis. Ich habe noch eine Frage. Es ist schon langsam, tröpfelt es also raus, wer bei diesen ATP Next Gen Finals mitmachen wird. Ich habe das damals, als das eingeführt worden ist, war es 2016, ja, ungefähr so. Ist es schon so lange her? Nein, ich weiß es nicht. Aber ungefähr da habe ich mir gedacht, na, schon eine lässige Idee. Da kann man was ausprobieren. Das war ja immer die Idee dahinter, dass man sagt, kurze Sätze. Es gibt keinen zweiten Aufschlag gibt schon, aber es gibt keinen Let beim Aufschlag. Es gibt die Play Clock, also damit man nicht so lange braucht beim Aufschlag. Alles gut und schön, aber das ist wirklich das Einzige, das eingeführt wurde, nämlich die Begrenzung beim Aufschlag zeitlich. Und von diesen ganzen anderen Dingen, die man vielleicht probiert hat bei den Next Gen Finals, ist nichts eingeführt worden. Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist den Leuten und mir auch immer wurschter geworden, obwohl er die Sieger, also der erste war, glaube ich, Yong Chang. Irgendwann hat es dann der Alcaraz gewonnen, dann hat es der Sinner gewonnen, Zverev hat beim ersten Mal nicht mitgespielt. Aber irgendwie glaube ich, dass man jetzt sagen könnte, naja, schön war es, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Haben wir es überhaupt jemals gebraucht, Andi?
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Es gab sowas ja schon früher. Da war natürlich die Konzentration auf Deutschland mit dem Boris Becker-Boom, der ja, wie wir alle wissen, ganz, ganz jung Wimbledon gewonnen hat. Und das war dann natürlich auch vom Thierryak gescheit. Ich glaube, in Stuttgart ist das veranstaltet worden, ein sogenanntes Young Masters, aber das war eher dann doch ein Einladungsturnier, wenn ich mich recht zurückerinnere. Da haben, glaube ich, sogar der Horstl und der Tom mitgespielt. Also ob man das braucht, ist die Frage. Es ist natürlich völlig richtig, weil, wie du richtig sagst, ich würde sogar sagen, wurschterer ist es auch den Spielern geworden inzwischen. Ich weiß nicht, ob Fonseca der Titelverteidiger ist, ich glaube schon.
Er spielt nicht mit. Das ist Fonseca, ist klar.
Das wollte ich gerade sagen. Und dann natürlich, ich meine, jetzt kennt er, es zählt Öfe, wie man so schön sagt. Also Elvis, mit Elvis Presley. Also es zählt, es ist wurscht, wie wir uns schon, wir beide uns geeinigt haben, einander geeinigt, nein, uns, wir bleiben bei, wir haben uns geeinigt. Und ja, also so sehe ich das auch. Und dann sage ich mal, wo ist das überhaupt? Jetzt hätte ich fast gesagt, in Schas-Mekka irgendwo.
Es ist in Saudi-Arabien das allerletzte Mal, und das ist auch das Spannende, dass die gesagt haben, für die es ja wirklich wurscht ist, angeblich, wie viel irgendwas kostet. Und die haben gesagt, na, das machen wir jetzt das letzte Mal und ATP sucht euch was anderes. Also wer uns jetzt zuhört und 3,50 Euro auf der Kante hat, schreibt eine Mail an die ATP und sagt, wir würden gerne dieses Next-Gen-Masters austragen. Die Chancen, vielleicht rutscht Justin Engel in dem Jahr auch noch rein, vielleicht ist er sogar zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon drinnen, aber die Chancen, dass ein guter, junger, deutscher Spieler dabei sind, sind exorbitant gut. Also werft doch bitte euren Hut in den Ring. Aber in Jeddah, wo es in diesem Jahr nochmal ausgetragen wird, das wird das letzte Mal sein.
Ja, also es wird man nicht abgehen. Und ich glaube auch den Spielern nicht. Ist das vielleicht ein bisschen in die Richtung wie der Challenger, den du letztes Mal erwähnt hast, wobei ich sehr viele Reaktionen gekriegt habe. Da hätten einige Freunde von mir mitspielen wollen.
Ja, ja, ja.
Und der neuen Elternetz. Aber jetzt ist es ja auch so, dass so junge Spieler auch Urlaub machen am Jahresende. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, du bist ja der von uns beiden wesentlich besser Vorbereitete, dankenswerterweise, und darum frage ich dich, steht das Teilnehmerfest überhaupt schon fest und glaubst, dass dann noch ein paar Absagen kommen und dann irgendwas ein Urlaub dort eingeflogen werden muss?
Naja, also das muss man ihnen lassen, sie haben es schlau gemacht von der Terminierung her, weil wie das in Mailand stattgefunden hat, die ganze Geschichte, da war das ja vor den ATP-Finals, sprich sehr, sehr spät im Oktober oder sehr, sehr früh im November. Jetzt findet das Ganze in der Woche vor Weihnachten statt und jetzt könnte man natürlich schon argumentieren, naja, wenn ich sowieso schon im Training bin, dann fliege ich dorthin nach Jeddah, ein bisschen auf dem Weg nach Australien ist es sowieso, ich muss mich eh vorbereiten, ein Geld gibt es auch, also warum nicht, ja? Warum nicht, hat auch Alfred Dorfer zu Herrn Haider gesagt, in Indien, wer sich erinnern kann. Aber so gesehen bin ich jetzt nur zu 3/4 überrascht, dass zum Beispiel Jakob Menzig, dass der dort spielen wird. Und der hat in dem Jahr jetzt einen Tausender schon gewonnen. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass der spielen wird. Ich habe noch nichts von einer Absage gehört von Lerner Thien. Dann wird dieser junge Kroate spielen, der ja leider sehr, sehr oft verletzt ist. Aber Dino Prismic, wenn man ihn denn so ausspricht. Das ist ein guter, ich glaube auch, dass der Justin Engel, wie gesagt, noch reinrutschen wird. Und der Justin ist jemand, ich habe wirklich die Gelegenheit gehabt, mit ihm vor 4 oder 5 Wochen einmal dankenswerterweise, dank dem Stefan Hempel zu sprechen. Und der Justin ist so gierig aufs Tennis, dem passt diese Pause überhaupt nicht jetzt. Der wird, glaube ich, am liebsten durchspielen. Und der würde, wenn er denn reinrutscht, auf jeden Fall reinkommen. Ich gebe nur zu bedenken, wir haben in der Vergangenheit gelernt, dass die Veranstalter, also zuerst die Italiener, jetzt die Saudis, irgendwie dann noch so eine komische Heim-Wildcard quasi vergeben. Also für irgendjemand, der ein bisschen ein Lokalkolorit versprüht, dass der dann auch reinkommt. Also da müssen wir, ja, da schauen wir, wer dann wirklich am Start ist. Dass Menzig spielt, wundert mich ein bisschen, weil es gibt keine ATP-Punkte, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass er sagt, okay, bin ich Weihnachten halt nicht und daheim, sondern fliege ich dann weiter, vielleicht eh schon nach Australien, ich weiß nicht, wo er sein neues Jahr beginnen wird, da, ja, das ist vielleicht der Hintergrund, warum man es machen könnte.
Ja, hast du schön alles jetzt erklärt, also worauf einigen wir uns, brauchen tun wir es nicht wirklich weiterhin, aber ich sage dir eines, es ist diese, wenn man ein Tennis, ein Eingefleischter ist, so wie wir zwar, und es gibt da draußen Gott sei Dank noch viele, viele, und es flimmert jetzt 1,5 Monat kein Tennis. Und du siehst
man schaut alles, man schaut alles.
Ja, und dann werden wir das auch wieder anschauen. Ich werde mich dabei ertappen, trotz der Unnötigkeit. Und da wäre ich froh sein, dass dort theoretisch um irgendwas geht und dass ich eine Beschäftigung habe, weswegen ich den Fernseher aufdrehe. Stell dir vor, jetzt, ich habe mir sogar schon das jugendlichen WM-Finale und dann habe ich gesehen, wie Bayern abgegurkt wurde und dann habe ich gesehen, super, wie Chelsea, Parker 3-0, also was immer alles anschaue in meiner Verzweiflung, ich werde dann gar nicht so unglücklich sein. Ich glaube auch nicht, dass die Ischgl-Trophy da irgendwie mithalten wird können, obwohl sie vielleicht dann schon vorbei ist. Ich habe gelesen, irgendwann 17.12. herum ist dieses sogenannte Young Masters, ich sage immer noch Young Masters, ja. Werden wir schauen, in welche Sender es Eingang findet.
Ja, also diese Ischgl-Trophy, von der der Tennisprophet spricht, ist vom 12. bis zum 14. Dezember in Ischgl. Mit Tommy Haas, mit Dominic Thiem, mit Fabio Fognini, Richard Gasquet, Feliciano Lopez und einen habe ich jetzt vergessen, aber der wird uns vielleicht im Laufe noch einfallen. Heute.
Eins ist natürlich schon, für dich gehört nur der Wildcard, Jens Huber vor Ischgl.
Ja, der Edwin hat mir schon angesprochen in Wien. Er hat ein Wort mit mir gesprochen in Wien, der Edwin. Wir haben uns vor Weitem gesehen und wir mögen uns, also ich mag ihn, ob er mich mag, weiß ich nicht, aber ich mag ihn. Und er sieht mich nur von Weitem, zeigt mit dem Mittelfinger, mit dem Zeigefinger auf mich, mit Mittelfinger zum Glück nicht, und sagt nur Ischgl. Das war das Einzige, was ich von Edwin Weindorfer mitbekommen habe, der Organisator von Ischgl. Die Idee heute ist immer noch, auch wenn wir jetzt ein bisschen ins Plaudern gekommen sind, aber ist immer noch, dass der Andi und ich einmal schauen, und zwar zu den Frauen, wer sich denn im Jahr, in der Saison 2025 besonders verbessert hat. Also im Grunde genommen suchen die Aufsteigerinnen des Jahres. Andi, magst du gleich mit der ersten vorpreschen, die dir...
Naja, bitte gern. Siehst du, ich habe jetzt wieder geglaubt, es wird auch eine Art Saisonbilanz werden.
Ja, also, ja, mach ruhig.
Ich bin themaverfehlend, aber also mir fallen drei Namen ein. Das eine ist einmal die Frau Iva Jovic, die gewonnen hat, lieber Jens, in der großartigen Metropole, die Sigi Bergmann und du am besten aller Menschen auf der Welt aussprechen. Ich bitte dich darum.
Guadalajara.
Danke. Genau. Also dort hat sie einmal zugesagt, das ist einmal eine, die Iva Jovic, was spielt die für USA, glaube ich, gell?
Ja, ja.
Oder, ja. Also bin ich nicht ganz daneben. Dann gibt es eine Frau, Maya Joint, ich glaube aus Australien.
Sehr, ja.
Die Rabat und Eastbourne gewonnen hat zu meiner, also sind alles Namen, die habe ich noch nie gehört bis dahin. Ja, das, und dann gibt's noch eine, warte mal, hier haben wir ja noch, naja, natürlich, die Frau Victoria Mboko, die Montreal und Hongkong gewonnen hat. Und dann ganz am Schluss, da habe ich schon geglaubt, eine Schwester vom Herrn Thien, aber eine gewisse Janice Chen, T-J-E-N, ich habe keine Ahnung, woher sie ist, hat in Chennai gewonnen. Chen gewinnt in Chennai, das finde ich super. Und natürlich möchte ich unbedingt sagen, Lili Thager vor Präsidentin dann im nächsten Jahr als Finalistin von Jiu Jian.
Ja, also, fangen wir vielleicht mit Victoria Mboko an. Da habe ich ja keinen persönlichen Bezug, wobei ich sie in Roland Garros bin ich in einer Pressekonferenz gegangen von ihr und die wird da gecoacht von Nathalie Tussiard, die für Tennis Kanada eben als Coach dabei ist und das ist ja die erste, die wirklich an die Weltspitze herangeführt hat. Und wer, als die Mboko in Montreal gewonnen hat, war ich ja gerade in Toronto. Und Toronto als Turnier, egal ob jetzt für Männer oder Frauen, ich weiß nicht. Seid froh, dass ich dort war, dann müsst ihr nicht hin. Ist so quasi mein Resümee des Ganzen. Aber da waren eben auch Großbild-Leinwände heraus in diesem Bereich für die Leute, wenn sie da was essen haben wollen. Und da sind dann wirklich, je länger die Woche gedauert hat, nicht mehr die Matches gelaufen der Männer in Toronto, die gerade am Center Court waren, damit man dort mitkriegt, was los ist, sondern dann haben sie natürlich nach Montreal geschalten zur Victoria Mboko, die das Jahr, glaube ich, begonnen hat an Position 322 und die jetzt das Jahr abgeschlossen hat an Position 18 im zarten Alter von 19 Jahren. Und lustig oder schön, dass du erwähnst, Janice Tien, ich habe jetzt auch nicht ganz auf dem Zettel, weil das von den Philippinen ist, Alexandra Yala, aber wir werden es gleich herausfinden. Aber die hat im Grunde genommen das Gleiche gemacht, was Victoria Mboko gemacht hat, denn nämlich die hat sich ganz, ganz viel Selbstvertrauen geholt, zuerst einmal bei den Turnieren auf ITF-Ebene. Und erinnere dich bitte an die damals, als David Goffin gegen Dominic Thiem in Kitzbühel gewonnen hat. Da ist ja der Goffin, da hat er, glaube ich, 3 oder 4 Challenger en suite davor gewonnen gehabt, bevor er nach Kitzbühel gekommen ist. Und mit diesem Selbstvertrauen ist er dann auch zu den damals, ich weiß nicht, haben es damals auch schon Generali Open geheißen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat er dann das Turnier dort gewonnen und Dean Boko hat das so gemacht und Janice Tien auch, die habe ich bei den US Open gesehen. Da muss ich sagen, da gefällt mir die Mboko besser, weil bei der sieht man halt, wenn du sie live siehst, und ich habe sie in Paris auch schon live gesehen gegen Eva Lys, da ist so viel Tempo da. Und um Jürgen Meltzer zu zitieren, Tempo hast du, oder der hat gesagt, Tempo kann man nicht lernen. Also man kann sie natürlich verbessern, aber so viel Wumms, wie Mboko auf ihrer Vorhand hat und die Rückhand Longline auch die Richtung wechseln kann, da sage ich, okay, hat ein bisschen einen Hänger gehabt nach diesem Montreal-Triumph, hat auch eine scheiß Auslosung gehabt bei den US Open gegen Barbora Krejcikova, erste Runde. Aber die ist richtig, richtig gut. Da gebe ich dir völlig recht. Mhm. Hat mir auch gut gefallen.
Ja, ja. Und einen Namen, glaube ich, habe ich jetzt noch vergessen. Man darf natürlich Loïs Boisson nicht unerwähnt lassen. Die hat Hamburg gewonnen und Paris, glaube ich, Vorschlussrunde oder Viertel.
Nein, Halbfinale, richtig, ja, völlig richtig.
Semi, ja, Semi. Also dann, und die hat aber im ersten Teil des Jahres noch gegen Lili Tucker verloren. Also da sieht man schon auch das Leistungsvermögen. Ich möchte nichts verschreien, aber ich erwarte, da würde ich auch wetten. Ich möchte mit dir wetten dann. Also das können wir vielleicht
nicht. Mach bitte, ja. Ja, mach ich. Ja, dann fang an. Ja,
unlängst eine Wette vorgeschlagen, aber ich würde, also ich sag dir, Top 50 sicher für Tucker. Du wirst nicht dagegen setzen, wie ich dich kenne.
Naja, Moment. Wann?
Jahresende. Wann? Jahresende nächstes Jahr.
Boah. Ich würde das begrüßen und feiern. Aber das ist ein Praterweg. Aber gut, ich meine, da braucht es 3 gute Turniere. Und apropos Top 50, da bringe ich jetzt auch jemand rein. Ich habe es eh schon erwähnt. Aber Eva Lys hat das Jahr begonnen als Nummer 131 und steht jetzt Top 50. Die Lilly gefällt mir vom Spiel her wahnsinnig gut. Was die kann, wie sie den Bällen nachgeht, ihre Technik, das ist echt lässig, richtig, richtig lässig. Aber Top 50, Ande, da muss ich leider eine Flasche Alarm tut. Sie wird, glaube ich, irgendwann.
Mach das, gehen. Ich freue mich, ja, weil die andere.
Ich setze dagegen, bitte.
Ja, ja, nein, das ist schon okay. Also wir können sogar eine Kiste Almdudler ausschreiben. Also, wobei, eigentlich müsste man die Wette mir legen, weil das Risiko ist doch sehr hoch. Aber nein, ich mache es 1-1. Also gut. Also wir werden nächstes Jahr hören, wenn wir uns das merken, sonst schreiben wir es uns auf oder wir werden es nachhören. Und die andere Wette war der Herr Zverev. Ich glaube nicht, dass er Top 5, glaube ich nicht, dass er sein wird. Ich traue mir jetzt doch zu wetten. Ja.
Ja, bitte, dann.
Aber die nächste Kiste wetten. Ne?
Jahresende. Es stehen 2 Kisten Almdudler zur Disposition. Ich sage,
Alexander Zverev. Möchtest du auf Mozartkugeln wechseln? So eine Großpackung wäre auch nicht schlecht. Hm?
Genau, wenn wir eine, machen wir die Zverev-Wette mit Mozartkugeln. Ich sage, der ist im kommenden Jahr wieder Top 5. Andi sagt nein. Dafür ist der Andi sehr optimistisch, was bei Lili Tagger der Fall sein wird, nämlich dass sie unter die Top 50 kommst. Ich bin überzeugt und warum nicht, aber bei der Lilly würde ich mir das wirklich wünschen, dass ich falsch liege, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu schnell. Und gut, würde ich das.
Dann haben wir jetzt das, das ist eh gut. Der Zverev, das war ja nur ein kurzer Ausholer. Darf ich fortfahren?
Fahre ich bitte fort.
Ja, ich habe ein paar so seltene Namen, die da aufgetaucht sind, die man aber nicht vergessen darf. Also die wiederentdeckte Frau Keys, die ja Adelaide und gleich danach die Australian Open, die hat faktisch in 3 Wochen ausgesorgt gehabt für dieses Jahr. Und die weiteren Ergebnisse waren dann auch dementsprechend. Aber ich glaube, sie ist noch immer Top 10, wenn mich nicht alles
täuscht. Ja, Nummer 7, ja.
Danke dir. Dann ist natürlich die Anisimova schon in Katar groß aufgefallen. Wimbledon-Finale und Peking hat es dann auch noch gewonnen. Und wir haben über sie schon mehrfach gesprochen. Die muss auch Top 10 sein, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, also ganz sicher.
Naja, die ist 4. in der Weltrangliste. Also ja, das wäre auch meine, also die hätte man auf keinen Fall vergessen, weil die so gut gespielt hat. Und wie du sagst, 2000er gewonnen. Und das nach, und dann, das was natürlich fast das Geilste war, dass sie nach dem 0-6-0-6 in Wimbledon trifft sie wieder auf Swiatek im Halbfinale von den US Open und gewinnt gegen Swiatek. Und nie habe ich mehr mit ihr mitgehalten als im Finale gegen Sabalenka, was mehrere Gründe hat. Das ist nicht nur bei Anisimova begründet, aber das hätte ich mir sehr gewünscht, dass die dort gewinnt, aber trotzdem, die lässig. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so zurückkommt. Mhm. Die macht eine Pause, weil sie sich nicht mehr wohlfühlt auf dem Court und kommt dann zurück und spielt dann im zweiten Jahr, wo sie wieder da ist, eine richtig, richtig lässige Saison und hat, glaube ich, ja doch, du sagst es ja richtigerweise, sie hat gleich zu Beginn 1.000er gewonnen, aber bei den Australian Open könnte sie sogar noch ein paar Punkte dazu machen.
Jetzt sage ich da noch einen Namen, die auch schon im ersten Jahresviertel eigentlich alles geregelt hat für eine großartige Jahresendplatzierung. Und das ist auch eine, ich glaube, deswegen erübrigt sich so ein Young Masters bei den Ladies, das es ja nie gegeben hat, meines Wissens nach. Die Frau Andrejewa nämlich, die ja noch ganz jung ist, ich glaube 18, wenn
19,
schon. Wenn über,
19?
Danke, 19, na ja gut. Ja, das ging es sich dann noch aus oder nicht? Ich weiß gar nicht, was sind bei den Burschen 20?
Na Moment, sie ist 18, was rede ich denn? Sie ist 18, Entschuldigung.
Naja, also mit 18 ist sie auf jeden Fall dabei. Die Dubai und Indian Wells hat die gewonnen. Ne? Das wollte ich auch noch
ja, sagen. Ja, aber jetzt bin ich mir gerade bei ihr nicht sicher, ob dann nicht insgesamt, was danach gekommen ist, für sie zumindest schon eine Enttäuschung war.
Ja.
Weißt du?
Eine Underachieverin.
Ja, dann schon. Also zu Beginn natürlich super, dass sie dann auch Indian Wells gewinnt. Aber dann denkst du natürlich, also ich hätte mir das gedacht, dass sie spielt auf Sand gut, dass sie in Paris tatsächlich um einen Titel mitspielt. Aber das ist dann wirklich, ist ein bisschen Sand reinkommen ins Getriebe, warum auch immer.
Trotz der Conchi Martinez, die sie ja coacht und ganz ein liebes Hündel hat sie auch mit auf der Tour. Also es wären eigentlich alle Voraussetzungen gut, dass die. Aber da haben wir doch unterm Jahr, Jens, wenn du dich erinnerst, da haben wir doch schon geortet, dass die nicht gefreit oder irgend so einen Eindruck haben wir gehabt, dass das relativ schnell gegangen ist. Natürlich, das ist klar. Dann genießt man das ein bisschen, dann ist der Effekt, wo man eh spielt, auf der Welle. Und wenn das aber abreißt, dann, für mich hat es ja ein bisschen angepampft gewirkt und wenig spaßvoll in der Folge.
Beobachten wir. Eine Spielerin, die mir auch taugt, weil wenn man sie live sieht, dann hört man auch, wie der Ball schnell von ihrem Schläger weggeht, ist Linda Noskova. Aus der Tschechischen Republik, Nummer 13 aktuell. Und spielt, wir haben öfter über sie gesprochen in dem Jahr. Die muss athletisch besser werden. Ich sage es hier ganz eindeutig. Wenn die sich noch ein bisschen besser bewegt und wenn sie ein bisschen besser aus der Defensive spielt, dann, Swiatek hat sie schon geschlagen, einmal, glaube ich, oder zweimal, mindestens einmal. Aber die kann richtig, richtig gut werden. Also Top 10, bei der würde ich jetzt wieder sagen, im nächsten Jahr Top 10, Linda Noskova, weil die wird immer besser. Die ist auch erst 21. Hat, finde ich, auch ganz kurz stagniert. Oder vielleicht sind die Gegnerinnen draufgekommen, wie man gegen sie spielt. Aber jetzt ist sie noch einmal besser geworden. Also die taugt man auch vom Zuschauen her. Und Nummer 13 jetzt schon. Und damit, wenn ich gleich weitermachen darf, 3 Plätze vor Naomi Osaka. Was machen wir mit Naomi Osaka in diesem Jahr?
Ja, gut, das ist ein großer, großer Name. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, die gewinnt jetzt noch was ganz Großes. Es ist ihr aber nicht gelungen. Wo hat es denn gegen die Mboko, glaube ich, hat sie im Montreal-Finale, ist sie unterlegen. Und das waren immer wieder gute Leistungen, aber die frühere Konstanz war nicht da. Und irgendwas ist passiert. Natürlich, als Jungmutter ist es, glaube ich, auch nicht mehr so leicht, wenn man dann da zurückkommt. Das ganze Talent ist ja noch da, aber es ist, also ich weiß es nicht. Sie ist ja noch sehr jung. Ich glaube aber nicht, dass sie irgendwas Großes noch reißt. Ja, vielleicht mit einer Auslosung Grand Slam möglicherweise ja. Aber also Weltspitze, wo sie schon war, sehe ich sie nicht mehr.
Na, ich glaube, was passiert ist, die Konkurrenz ist vor allen Dingen viel stärker geworden. Mhm. Ja, also das Sabalenka war ja als Sabalenka ist ja nicht mehr so jung. Ich glaube, Sabalenka ist sogar, ist ein Jahr jünger als Osaka. Okay, aber sind ungefähr der gleiche Jahrgang, nur da, wo Naomi Osaka ihre 4 Majors gewonnen hat, 2018 bis 2020. Da war Arina Sabalenka zwar da, aber viel zu unkonstant und nicht auf dem Level, wo sie jetzt spielt. Świątek hat sich angekündigt. Also es liegt, glaube ich, zu, ja, wahrscheinlich zu mehr als 2/3 an der Konkurrenz, die einfach besser geworden ist, die sich besser bewegt, die natürlich kann die immer noch schnell spielen, die Osaka. Also das ist schon auch schön zum Zuschauen, aber ich glaube auch nicht. Also bei den US Open, da war sie irgendwie der Sentimental Favorite, hatte ich so den Eindruck, auch vom Publikum. Dann, selbst wenn, als die Anisimova noch drin war, aber es war dann doch ein Longshot, dass die das gewinnt. Ich würde es
Ja.
super finden fürs Tennis. Ich würde es auch super finden, wenn Raducanu wieder ein bisschen besser wird, aber Raducanu,
Die steht weit vorn schon wieder. Das ist mir
ja, die
auch.
ist unter Top 30, Top 30, ja. Aber die hat halt nicht, die hat leider nicht das Spiel dazu. Die hat nicht genug Waffen dafür, dass sie, die hat ein paar Mal extrem knapp gegen Sabalenka verloren. Es war zum Schreien eigentlich, wie knapp sie dran war. Aber dass sie noch einmal so einen Lauf hinlegt beim Turnier, wo sie 7 Matches beim Grand Slam Turnier gewinnt, es fehlt mir die Fantasie für Emma Raducanu. Was schade ist, weil ich es fürs Tennis lässig finden würde.
Ja, natürlich, und das ist auch optisch ein Aufputz und das Typ und so weiter, also großartig. Aber da bin ich auch bei dir. Wollen wir uns jetzt arrivierten Namen widmen, die doch.
Ganz kurz noch. Ja, lass uns das doch kurz noch machen. Ich frage mich selbst, wenn wir ein bisschen vorausschauen auch, also arrivierte Namen sofort, wie Qin Wen Cheng zurückkommen wird. Die ja lang verletzt war, dann hat sie es in Peking oder Wuhan einen hat sie es probiert und hat gesehen, na, okay, probiert habe ich es, aber gibt es mir noch ein bisschen Zeit. Und die kann natürlich schon auch sehr, sehr gut spielen. Also da bin ich gespannt. Die ist überwintert, das heißt Nummer 24. Aber jetzt bitte zu deinen arrivierten Namen. Bitte.
Ja, aber das wäre einer, da würde ich sagen, da traue ich durchaus noch Großes zu. Ich meine, der Olympiasieg hat
Oh
sich auch
ja, oh
gezeigt.
ja, oh ja.
Da mache ich mir keine Sorgen, da ist noch Zeit und ich glaube auch, dass das also bei der berechtigt ist. Ne? Wenn wir jetzt hinaufgehen, ich hätte drei, wo ich sage, obwohl sie das gewonnen haben oder obwohl sie es vor allem diese Rankings haben, sind es Underachieverinnen heuer für mich. Ich fange mal an mit der doch überraschenden. Coco Gauff, überraschend Paris, weil da sage ich wieder, na gut, die Sabalenka hat es ihr geschenkt, aber du musst auch das Geschenk erst einmal annehmen können und danach noch Wuhan, sonst habe ich sie auf keiner Siegerliste gesehen. Das reicht, ist aber, finde ich, für ihr Niveau genauso bescheiden, wenn ich also auch die von uns allen so geliebte Frau Swiatek erwähne. Wimbledon und Seoul ist jetzt nicht wirklich viel und es ist doch gut, wenn man gesehen hat, wie diese erste Jahreshälfte fast pestig war von ihr. Also wo wir schon gesagt haben, ganz furchtbar und was macht die Mentaltrainerin und so weiter. Und dann gerade in Wimbledon auf einmal kam man doch wieder frühere Attribute zurück. Aber ich finde, underachieved, ob man sie mag oder nicht. Und die größte da ist natürlich die weltranglistenerste, die also Miami, Madrid und US Open, viel mehr habe ich nicht gefunden. Vielleicht hat es nur eins gewonnen. Aber sonst in allen großen Endspielen immer für mich das mehr hergibt, als dass es die andere aktiv sich geholt hat. Mit Ausnahme, da muss ich sagen, Rybakina, auch ein arrivierter Name, die immerhin da in Riad Weltmeisterin geworden ist, wenn man so möchte, mit diesem abschließenden Turnier. Ich finde, die war besser. Aber ja, ansonsten die ganzen knappen Sachen, das tut mir natürlich so weh, weil ich weiß, die arbeitet auch mental, aber ich weiß nicht, was die machen, weil so haarsträubende Grundfehler da dabei sind, ja, vom Emotionsmanagement, von der Jammerei und so weiter, das kannst du alles genau nachvollziehen und könntest du auch, so hart es ist, auch schön aufdröseln, dann, wo setzt man an und was machen wir dagegen oder was machen wir im besten Fall, damit das dann so sein kann, wie wir es gern hätten. Aber sie verfällt immer wieder in alte Muster und ich finde, das ist die größte Underachieverin, ist natürlich eine Frechheit, wenn man von der Weltranglistenersten spricht. Ist nur mein bescheidener Eindruck.
Ja, vielleicht formulieren wir es ein bisschen anders. Sie hat viele Chancen liegen gelassen in dem Jahr, die vielleicht nicht wiederkommen.
Ja,
Ja,
auch.
ich zitiere immer oder ich glaube immer, zitieren zu müssen. Martina Hingis, wie sie damals war, es 1997, na, 97 hat sie gegen Eva Maioli, glaube ich, das Finale verloren. Bei den French Open. Aber das French Open-Finale gegen Steffi Graf, das sie da verloren hat. Aber da wird sich vielleicht die Martina Hingis gedacht haben, naja, okay, das ist es zwar scheiße, aber ich bin so jung, ich werde schon noch meine Chancen kriegen. Aber sie hat nicht mehr viele Chancen bekommen. Und Aryna Sabalenka ist jetzt 27, ist natürlich immer noch jung, ist aber schon lang dabei. Und vielleicht gewinnt sie noch zwei, drei Grand-Slam-Turniere, was fantastisch wäre, insgesamt gesehen. Aber sie hat halt gerade in dem Jahr bei den French Open und bei den Australian Open zwei Titel eigentlich liegen lassen. Ja? Und Andre Schiefer ist natürlich, wie du sagst, ein bisschen frech, der Weltranglisten-Erstin gegenüber, aber irgendwie, was, vielleicht ist es ja auch wurscht. Ja, vielleicht ist sie, also im Moment nicht dann, wenn sie verliert, das hat man in Paris gemerkt, dass sie richtig angefressen war, da war es ja nicht wurscht. Aber vielleicht ist sie trotzdem total happy mit sich selbst und das wird super sein. Oder ich würde es ihr gönnen, wenn sie happy mit sich ist. Die hat so viel Geld, dass sie das niemals wird ausgeben können. Hat viele Fans around the world und hat einen Boyfriend, den sie total gern hat. Und hat er natürlich eine wunderbare Karriere jetzt schon hingelegt, alles in allem. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, den Muster-Tom hätte es gewurmt, wenn er diese Möglichkeiten gehabt hätte und diese Möglichkeiten aber nicht zugepackt hätte. Aber nicht jeder ist der Muster-Tom.
Nein, ich agree jetzt nicht ganz mit dir. Sagen wir, ich ergänze ein bisschen in andere
Bitte,
Richtungen.
bitte.
Also der eine Teil war, dass du, ich glaube, dass du da vielleicht ein bisschen ein Motivationsloch oder so, also das glaube ich nicht. Dass sie so happy ist, dass ihr das wurscht ist, glaube ich auch überhaupt nicht.
Nein, ich meine jetzt in der
Und
Nachbetrachtung und nicht 10 Minuten nach dem Match. Da war sie angefressen.
ja, das mag sein, aber also die ist für mich eine klassische Spielerin, an der alles selber hängt. Ja, die kann sich nur selber schlagen und das kann sie leider am besten. Also das ist für mich da hängt so viel von ihr selber ab. Ja, und ich verstehe ja nicht, das habe ich eh schon öfter erwähnt, mit der zunehmenden Wichtigkeit des, also ein Finale oder Halbfinale, da wird's dann immer ganz tight. Und da ist sie dann immer übernervös und da kommen diese Geschichten, wo sie sich selber im Weg steht. Aber ich finde, die ist spielerisch so gut und spielt so schnell und so eigentlich sehr maskulin auch, bis auf die Tatsache, dass sie für mich nicht das hat, was eine Navratilova hatte oder auch eine Novotna, dass sie diesen Approach gut setzen kann und dann am Netz was zusammenbringt. Das macht sie für mich viel zu selten und wenn durchsichtig. Und also das sind alles Dinge, aber sonst, die kann so viel, dass die, wenn die vom Aufschlag wegspült und auch mit dieser Beschleunigung des Balles, das ist sehr, sehr schade. Also ich glaube, das hängt sehr viel an ihr selber. Und da sehe ich jetzt nicht Leute, die das aufholen vom Tempo her und so weiter. Also das, und ich sehe schon mehr als zwei, drei Grand Slam-Turniere noch, auch trotz des Alters. Aber sagen wir eins im Jahr, so wie heuer, und 3, 4, 5 Jahre wird schon noch spielen. Ja. Also, das sind so meine Gedanken, die mir dazu nur eingefallen sind, ja. Aber wer weiß, wie du richtig sagst, vielleicht freut sie das alles auch so sehr. Was man noch, ich finde, Jens, einen Namen dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß, du magst sie auch, so wie ich. Es ist zwar nicht die Hingis, aber es hat die Hingis Mama da einen großen Anteil gehabt an der Entwicklung der Karriere der Frau Belinda Bencic, die jetzt auch als Mutter zurückgekommen ist und wir beide haben uns doch gewundert. Position 11 ist jetzt nicht das Schlechteste, so ein bisschen unterm Radar, gell, mit einem Turniersieg, glaube ich.
Ja, also ich habe nicht genau aufgepasst. Also die Belinda ist in den Turnieren dann halt immer relativ weit gekommen, aber nie so weit, dass man sich denkt, die muss jetzt zwangsweise an den Top Ten kratzen, aber die Weltrangliste lügt nicht. Und das ist aber bei Belinda Bencic ist halt auch die Frage. Jetzt hat sie natürlich, jetzt weiß sie, was wirklich wichtig ist. Nämlich jetzt hat sie ein Kind daheim. Ob das Fenster, wenn es denn jemals eins gegeben hat, ob das Fenster nicht zu ist, weil ich glaube, Belinda war erst einmal, und das muss 2019 gewesen sein, das ist jetzt ganz gefährliches Viertelwissen, aber ich glaube, sie war erst einmal im Halbfinale, wohlgemerkt, eines Grand-Slam-Turniers. Und das ist für jemanden, der so gut ausgebildet ist, schon ein bisschen wenig.
Da ist natürlich noch ein Gedanke anzubringen. Schaut sie aus dem Fenster raus oder schaut sie rein? Und da fällt mir Wanda ein, die großartigen Pop- und Rock-Strategen in Österreich, wo eine Zeile lautet, draußen vor dem Fenster, ich schaue in das Fenster rein.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.